Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold.
Herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahmeausgabe des Genau mein Agil Podcasts. Ihr seht uns ja hier gerade live im Genau mein Agil Podcast Studio. Ich freue mich heute, Yannick Paneitz begrüßen zu dürfen. Und wie ich das immer so handhabe, bin ich ja Freund davon, Yannick gar nicht selbst vorzustellen, sondern er hat gesagt, er braucht 20 Minuten für die Vorstellung. Jetzt schaltet ihr wahrscheinlich nachher schon alle ab. Ich hoffe, Yannick, du schaffst es in 20 Sekunden. Na, sagen wir, machen wir 200 Sekunden draus. Das kriegst du vielleicht hin.
Ich sehe oben den Timer. Also ich gebe mir Mühe. Nein, so lange brauche ich auch gar keinen Fall. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ist total schön, hier zu sein. Ich bin Yannick Paneitz und eigentlich Organisationspsychologe. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit der Interaktion von dem Menschen und den Strukturen, die Organisationen schaffen. Das heißt, bei mir geht es ganz viel um die Themen Vertrauen, Motivation, psychologische Sicherheit, aber eben auch, wie Zusammenarbeit funktioniert. Und auf der anderen Seite bin ich leidenschaftlicher Brettspieler und das ist wahrscheinlich der Teil, wo ich mehrere 20 Minuten drüber reden könnte. Also ich bin leidenschaftlicher Brettspieler und versuche, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Wie kann man organisationspsychologische Themen erlebbar machen, indem man spielerische Elemente mit einbaut und nutzt?
Punkt schon. Ende.
Ja.
Super. Und was man noch sagen muss, ich glaube, du machst das Ganze auf selbstständiger Basis, richtig?
Ja, richtig.
Also falls es den einen oder anderen sozusagen interessiert. Wie kombinierst du die beiden Sachen, beziehungsweise warum haben wir uns heute hier getroffen oder was ist da quasi dein Thema?
Also es gibt ganz verschiedene Ansätze, wo ich die Sachen miteinander kombiniere. Ich habe zum Beispiel mal einen Escape Game gemacht zur Teamkulturanalyse oder ich habe einen Krimi für Microsoft Teams gebaut, wo man gemeinsam einen Krimi verlöst, um danach zu reflektieren, wie man asynchrone und synchrone Kommunikation im digitalen Raum strukturiert. Und eine Sache, und deswegen sind wir heute hier, sind die 3D-Welten. Und da habe ich quasi ein Best-of der verschiedensten Mechanismen von Brettspielen zusammengetragen, die in Brettspielen dafür sorgen, dass man auch sehr komplexe und unübersichtliche Situationen irgendwie so steuern kann, dass man trotzdem noch gut und schnell zur Entscheidung kommt. Du kennst das vielleicht von schlechten Brettspielen, wo man dann dran sitzt und irgendwie eine halbe Stunde wartet, bis man wieder am Zug ist und kurz vorher verändert sich alles und ja, es dauert einfach ewig und ist langweilig. Und andere Brettspiele lösen das viel, viel besser. Und ich habe mir überlegt, wie kann man denn diese Mechanismen nutzen, um Entscheidungen auch in Organisationen zu beschleunigen und wie man das schaffen kann, dass in der Mitte des Tisches ein gemeinsames Bild vom gemeinsamen Verständnis entsteht.
Mhm. Das trifft es ganz gut. Auf der anderen Seite denke ich mir, wenn ich jetzt Zuhörer des Podcasts wäre, irgendwie weiß ich aber immer noch nicht, was die 3D-Welten-Methode ist oder wie sie funktioniert oder was ich damit alles anstellen kann. Meinst du, du schaffst es nochmal auf den Punkt zu bringen?
Ich kann es versuchen. Also der Hintergedanke, wie die entstanden sind, war letztendlich die Idee, dass jeder so eine eigene Landkarte im Kopf hat von einem Thema. Also wenn wir jetzt ein gemeinsames Thema besprechen, eine gemeinsame Vision, einen gemeinsamen Auftrag, dann hat jeder seine eigene Landkarte dazu im Kopf.
Und oder die Bild Idee einfach. Ist,
ja, genau, also ja. Ne, ein Bild oder ja, als Beispiel jetzt eine Landkarte. Und wenn man sich vorstellt, dass man diese Landkarte wie auf so eine Glasscheibe überträgt und dann stapeln wir als Gruppe all diese Landkarten auf der Tischmitte übereinander, dann sieht man dann viel besser, wo treffen sich denn bestimmte Bereiche, wo liegen die übereinander, wo entstehen also Berge, wo entstehen Täler, wo gehen wir vielleicht auch in unseren Vorstellungen ganz weit auseinander.
Wobei das Lustige ist, ich würde sagen, dieses Bild, was du gerade zeichnest, diese gefühlten Landkarten aufeinanderlegen, da würde ich sagen, da erkenne ich doch nachher erstmal gar nichts, weil es totales Chaos wird.
Aber ja, gut, ist nur meine Sicht. Denkt man vielleicht, aber hier ist genau der Aspekt, wo ich gesagt habe, wie kriegt man das hin, dass man möglichst die Informationen so weit auseinanderzieht, dass es eben nicht im Chaos endet. Also vielleicht als Beispiel, ich habe mir am Anfang angeguckt, wie sieht am Ende von so einem erfolgreichen Workshop der Workshop-Raum aus. Und das sieht dann so aus, dass ich irgendwie 246 Post-its an den Wänden habe, alles ist voll, zig verschiedene Farben, lauter Kringel drumherum, Pfeile, noch Dinge beschriftet. Dann kommen noch bunte Klebepunkte dazu. Das heißt, am Ende habe ich einen riesigen Kindergeburtstag, aber ich habe nicht wirklich die Übersicht, was sind denn jetzt die entscheidenden Wechselwirkungen. Und was die 3D-Welten machen, sie sorgen dafür, dass jede inhaltliche Dimension auch in einer anderen visuell wahrnehmbaren Dimension ist. Also Inselbereiche, die nahe beieinander liegen, haben eine inhaltliche Nähe. Themen, die besonders hoch priorisiert sind, bekommen ein Höhenprofil. Verschiedene Stakeholder-Perspektiven haben verschiedene Farben und verschiedene Häuser, wo diese Stakeholder drin wohnen. Und das ermöglicht es, die Wechselwirkungen besser zu betrachten und sichtbar zu machen. Und das ist ein Element, von dem ich glaube, dass es halt sehr viel mehr Wirksamkeit entfaltet, dass man nicht nur die einzelnen Ausprägungen diskutieren und besprechbar macht, sondern eben auch die Wechselwirkungen, die da untereinander entstehen. Und das hilft, glaube ich, eben diese immer komplexeren Situationen mit immer mehr Abhängigkeiten realistischer auf den Tisch zu bringen und besprechbar zu machen, anstatt dass man sich nur auf eine Dimension konzentriert, daraufhin Entscheidungen trifft, total happy losrennt und dann später im Prozess feststellt, oh, da haben wir eine Stakeholder-Perspektive komplett vergessen oder da haben wir eine Wechselwirkung mit den Prioritäten komplett vergessen oder ähnliches.
Also was ich ganz spannend finde, was du auch nochmal beschrieben hast, was ich super finde, was ich vorher gar nicht so betrachtet habe, ist diese Kompaktheit. Also es ist ja irgendwie dann alle Informationen, die du hast oder die man in so einem Workshop erarbeitet, und da geht es jetzt gar nicht darum, ob das ein 2-Stunden- oder ein 2-Tages-Workshop ist. Ich glaube, man kann das auch über 2 Tage gestreckt sozusagen sinnvoll gut verwenden. Aber ich habe diese Informationen kompakt und ich muss nicht durch den ganzen Workshop-Raum laufen und sagen, ah, wenn ich die Information da drüben auf dem Flipchart mit den Post-its, mit der Information da drüben auf dem Flipchart sozusagen kombiniere, warte mal, wie kriege ich das denn über diesen 30-Quadratmeter-Raum überhaupt hin? Genau. Und dann fange ich wieder an, den ganzen, in Anführungsstrichen, Raum, Workshop-Raum sozusagen umzugestalten. Ja. Genau. Finde ich ganz spannend. Und ich hätte jetzt eine letzte Frage, die hoffentlich den Zuhörern hilft, um die 3D-Welten als Methode zu verstehen. Und dann können wir eher, glaube ich, über die verschiedenen Anwendungsszenarien diskutieren, weil ich glaube, da wird es spannender und dann komme ich auch mit meiner agilen Brille noch viel mehr um die Ecke. Du hast jetzt viel von dem Problem gesprochen, wo du sagst, hier das Problem ist, naja, jeder hat ein unterschiedliches Bild, du möchtest die irgendwie aufeinanderlegen, aber wie hast du das denn gelöst? Also, du hast ja schon gesagt, irgendwie durch verschiedene Spielmechanismen, die du irgendwie miteinander kombiniert hast, aber wie sieht das jetzt konkret aus, wenn ich diese Methode anwende? Was darf ich denn machen? Was kann ich da machen? Was darf ich vielleicht auch nicht machen? Ich glaube, über verschiedene Anwendungsfälle sprechen wir nachher nochmal, aber trotzdem, um ein Gefühl zu bekommen, was ich da jetzt spielerisch in so einem Workshop alles als Teilnehmer dann irgendwie vielleicht zu tun habe. Mhm. Abstrakt, wenn möglich, oder auch nicht, gucken wir mal.
Also die 3D-Welten kann man sich so vorstellen, oder die 3D-Welten-Methode, dass die sich nach und nach aufbaut. Das ist nicht, dass es sozusagen alle Informationen auf einmal ausgespeichert werden, sondern die baut sich in verschiedenen Phasen auf. Und jede dieser Phasen konzentriert sich auf eine Dimension, auf einen Aspekt. Das heißt, ich habe immer die Möglichkeit, mich immer in jeder Phase nur auf ein Thema zu konzentrieren und kann dann nach immer die Wechselwirkung mit all den bereits erarbeiteten Inhalten sozusagen diskutieren. Und das andere oder der andere Aspekt ist, dass diese 3D-Welt anders als, kann sich das so vorstellen, kennst du das vielleicht auch, so ein Workshop und dann hat man jetzt mit 12 Personen und man will jetzt irgendwie gemeinsam an so einer Pinnwand was erstellen. Dann stehen so 2 Personen dran und arbeiten fleißig, der Rest sitzt im Halbkreis drumherum. Einer zeigt noch so mit dem Finger nach oben links und sagt, da hast du was vergessen. Und wenn es ganz anstrengend wird, ist man selbst als Moderation auch noch die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie Post-its von A nach B zu hängen. Und das ist hier anders. Alle sitzen um den Tisch rum, alle haben Zugriff auf diese Inselwelt in der Mitte. Und das bedeutet, dass jeder auch ein Commitment hat und jeder auch ein Teil dieses Entstehungsprozesses ist. Und diese Kombination, dass ganz viel variabel, flexibel und anpassbar ist, auch zu jedem Zeitpunkt später noch. Also es geht nicht darum, ich muss den perfekten Zustand herstellen, sondern ich kann zu jedem Zeitpunkt die Erkenntnisse, die ich gewinne, in dieser Welt abbilden. Und dass jeder einen Eingriff darauf hat und jeder diese Welt mit beeinflussen kann, sorgt dafür, dass diese Welt zu jedem Zeitpunkt das widerspiegelt, was wir als Gruppe gemeinsam unter dieser Aufgabenstellung verstehen, weil wir alle auf das gleiche Modell gucken, wir alle auf die gleiche Welt gucken. Und wenn irgendjemand sagt, nee, das passt aber nicht zu meinem Bild, dann kann ich das sehr genau aufzeigen, wo, an welcher Stelle passt es nicht, warum passt es nicht. Und dann kann ich das zur Diskussion machen. Und die Welt hat nicht den Anspruch, ein richtig oder falsch abzuliefern, sondern es hat eher den Anspruch, aufzuzeigen, wann immer man diese Vorstellung entwickelt, und das kennst du vielleicht auch so, alle, man kommt als Gruppe zusammen, dann gibt es das eine Ziel, dann fragt man, haben alle das Ziel verstanden, alle nicken und dann rennt jeder in eine andere Himmelsrichtung los und man denkt, aber wir haben doch eigentlich über was anderes geredet. Und das wird hier halt besser deutlich, dadurch, dass ich viele physische Elemente verwende, und physische Elemente lassen sich so schlecht wegdiskutieren und schlecht wegdenken, sondern wenn ich die tatsächlich irgendwo hinbewege und irgendwo drauflege und irgendwo miteinander verbinde, dann sorge ich dafür, dass es nicht nur vage Konzepte sind, sondern dass Menschen genau verstehen, ach, das Thema hängt mit diesem Thema zusammen. Im Moment hätte ich nicht so gesehen, dann lass uns drüber reden.
Ja, also im Grunde, natürlich ist das Endergebnis schon auch was Wichtiges, aber eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es auch wieder nur, also nimm es mir nicht übel, ja, Mittel zum Zweck. Also dadurch, dass ich Dinge transparent mache, spreche ich anders drüber und kriege eben Klarheit in Dinge, die ich vorher wahrscheinlich nicht hätte.
Absolut, absolut.
Und ich verstehe natürlich auch als jemand, der das schon mal anwenden durfte, warum du von Anfang bei den verschiedenen Landkarten sozusagen gesprochen hast, weil das, was rauskommt, und du sprichst ja auch immer so schön von der Welt oder den Welten oder sowas, also im Endeffekt kommt eine Art Weltkarte, Landkarte sozusagen raus, du hast es ja auch schon genannt, mit Höhenprofil und so weiter und so fort. Und was ich an der Stelle spannend, aber auch so ein bisschen verrückt finde, nimm es mir hoffentlich nicht übel, ja, du hast vorhin zu Recht gesagt, naja, ich kann diese 3D-Welten-Methode in ganz vielen verschiedenen Szenarien anwenden und das unterschreibe ich. Aber irgendwie ist es manchmal schon, und ich behaupte, ich bin jemand, der eher kreativ ist, so von den Gedanken her und sich schon vieles vorstellen kann, aber irgendwie so, ja, irgendwie jetzt visualisiere ich mein Unternehmen als Welt, ja, das... Ich bin schon jemand, der visionär denkt, ja, aber mein Unternehmen ist nicht die alleinige Welt und da gibt es noch rechts und links und dann mache ich noch ganz andere Dinge. Also da ist halt die Frage, also die ich mir immer stelle, ist, was möchte ich da wie sozusagen anwenden? Und ich glaube, ich fange einfach mal mit meinem Anwendungsbeispiel an, aber es sei denn, du hast da jetzt vielleicht noch einen guten Input.
Also ich kann vielleicht noch das hervorheben, ist, man kann diese Methode oder die Grundidee der Methode ist letztendlich dadurch, dass ich unterschiedliche Dimensionen besser nutze, kann ich mehr im Raum abbilden, als wir es sonst nutzen, wenn wir nur auf Papier, in Anführungsstrichen nur auf Papier arbeiten. Ja. Und darüber kann ich einfach viel mehr Einflussfaktoren auch darstellen. Und wann immer das besonders interessant ist, ist, wenn Menschen zusammenkommen, die vermeintlich an dem gleichen Thema arbeiten und wo ich möchte, dass alle das Gleiche unter dem Thema verstehen. Und ich sage vermeintlich, weil wir uns ganz oft schnell damit zufrieden geben, dass wir glauben, wir verstehen das Gleiche darunter. Und dann sage ich kein Thema, dann werden wir diese Welt ganz schnell aufgebaut haben und dann stellt sich in den ersten 20 Minuten raus, dass da völlig unterschiedliche Ideen existieren. Also wann immer es einerseits darum geht, ich möchte gern so einen Alignment-Prozess, ich möchte gern alle auf das Gleiche ausrichten und ich möchte gern sicher gehen, dass wir das Gleiche darunter verstehen, dann ist es sinnvoll, so eine 3D-Welt gemeinsam mal zu bauen. Und der zweite Aspekt, wo das relevant ist, ist, dass die 3D-Welt immer auch mit einer Reduktion arbeitet. Das heißt, sie arbeitet immer mit idealerweise zu wenig Material. Das heißt, es tut immer ein bisschen weh, die zu bauen. Und hierbei ist der Hintergedanke, dass es nicht darum geht, immer noch mehr Dinge aufzusetzen und noch mehr Initiativen zu machen, sondern den Fokus zu bekommen, was sind die Dinge, auf die wir uns wirklich konzentrieren müssen. Und der Hintergedanke dabei ist, dass bei dem Ableiten einer Strategie das Ausschließen von plausiblen Alternativen am meisten Energie freimacht. Also in dem Moment, wo wir uns darauf einigen, dass es total sinnvoll sein könnte, Arbeitsschritt XY zu machen, wir uns jetzt aber ganz bewusst dagegen entscheiden, weil wir das auf später oder uns dagegen entscheiden, in dem Moment wird Energie frei für Themen, für die wir uns entscheiden. Und das hilft in dieser Methode eben auf den Tisch zu bringen und zu diskutieren, wofür entscheiden wir uns und was noch viel spannender ist, wogegen.
Ja. Du hast halt durch diese physischen Elemente, wie du sie im Brettspielen halt auch hast und nutzt, hast du halt oder kannst du Ressourcenlimitationen sozusagen erzwingen.
Genau.
Und wenn ich nur im Kopf und auf dem Papier und male und tue, dann habe ich die halt sozusagen nicht. Was ich aber ganz spannend finde, jetzt komme ich mal, also vielen Dank für die Erklärung und aber eigentlich noch viel mehr vielen Dank für den Hinweis, den du mir vorher gegeben hast, der mir jetzt nämlich noch viel weiterhilft, weil ich stelle mir ja immer, wenn ich hier im Genau mein Agil-Podcast bin, stelle ich mir ja immer wieder die Frage, so ja, wie hängt das jetzt mit Agilität zusammen? Und ich weiß noch, wie wir uns, als wir uns das erste Mal getroffen haben und unabhängig davon, dass wir uns Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, hier Philipp, irgendwie Agile Coach oder sonst was. Aber da weiß ich noch, wie du mir gesagt hast, ja, man kann das zur Backlog-Priorisierung sozusagen verwenden. Ich dachte mir so, ich mag es zwar auch im Backlog zweidimensional darzustellen, Story Maps und Co., was es da methodisch sozusagen auch gibt. Aber irgendwie habe ich mir gesagt, so ja, ich kann mir das noch nicht sozusagen vorstellen. Ja? Und du hast mir aber vorhin gerade eben einen super Hinweis gegeben, wo du gesagt hast, naja, wenn mehrere Leute an einem Tisch sitzen, virtuell zusammen oder wie auch immer, also quasi mehrere Leute einen unterschiedlichen Blick auf irgendwelche Dinge haben, also eigentlich vermeintlich der Meinung sind, sie sehen da das Gleiche, aber irgendwie halt doch nicht, denke ich mir so, theoretisch könnte ich sogar für jedes einzelne Feature, für jede einzelne User-Story in meinem Backlog eine 3D-Welt bauen, weil wie häufig weiß ich, dass der Product-Owner, der Entwickler und der Stakeholder oder wen ich auch noch nennen könnte, zwar, ja, dieser eine Satz als User-Story, genau das meinen wir, da sind wir uns total einig. Ja, und dann sehe ich nachher, was irgendwie entwickelt, produziert oder sonst was wurde, und denke ich mir so, nee, also irgendwie doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und genau das Gleiche gilt natürlich für mein globales Backlog, wo ich sage, so, ja, ich weiß doch, was mir am wichtigsten ist und das ist mir am wichtigsten, deshalb steht es oben und so weiter und so fort. Aber also,
ja,
ich weiß ehrlich gesagt jetzt noch nicht, wie ein Product Backlog in der 3D-Welt physisch sozusagen aussieht. Vielleicht kannst du mir da noch mehr Tipps geben, weil du das schon mal in der Anwendung gesehen hast. Aber grundsätzlich durch den Punkt, den du vorhin gemacht hast, verstehe ich, warum es dafür sehr, sehr sinnvoll ist.
Ja, also die Idee dabei ist, man muss immer so ein bisschen betrachten, auf welcher Flughöhe man so eine 3D-Welt baut. Weil diese 3D-Welt besteht jetzt sozusagen aus verschiedenen Inseln und jede Insel besteht aus mehreren Teilen, also aus sozusagen verschiedenen Bestandteilen, die diese Insel zusammensetzt. Und diese Inseln hängen natürlich miteinander zusammen. Jetzt könnte ich aber auch jede dieser Inseln quasi reinzoomen und könnte möglicherweise eine eigene 3D-Welt zu jeder dieser eigenen Inseln bauen. Das heißt, es ist immer dann wichtig zu gucken, auf welcher Flughöhe brauchen wir diese gemeinsame Klarheit, auf welcher Flughöhe wollen wir uns hier gerade einigen. Und es kann ganz am Anfang mal sinnvoll sein, für so eine komplexe Betrachtung bei so einem Backlog erstmal so die großen Bausteine quasi zu sortieren und sich bewusst zu machen, wie hängen die eigentlich miteinander zusammen, wo gibt es Abhängigkeiten und wie priorisieren wir das, wie sehen wir das eigentlich als Team und was ist unsere Vermutung, wie verschiedene Stakeholder das sehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorteil bei den 3D-Welten, anders als andere Visualisierungsmethoden, wo es dann manchmal sehr schwer fällt, als Außenstehender einen Zugang zu finden und zu verstehen, was ist damit eigentlich gemeint, weil es dann doch sehr abstrakt ist, kann man bei den 3D-Welten sowohl Schrift als auch Bilder nutzen, als auch verschiedene andere Elemente, was aber dazu führt, dass Menschen, die nicht beim Bau dieser 3D-Welt dabei waren, sehr schnell eine Anschlussfähigkeit haben und sehr schnell drauf gucken können und ein Verständnis, was wurde hier gerade gebaut, was stellt es gerade dar. Und das sorgt dafür, dass ich zum Beispiel auch andere Stakeholder oder andere Beteiligte sehr schnell dazu einladen kann. Und die können ihren Input und ihre Perspektive zu dieser 3D-Welt auch dem Team zur Verfügung stellen. Und in dem Sinne kann ich dadurch schnell auch weitere Perspektiven mit einbauen. Und hier ist auch wieder die Idee, es geht nicht darum, dass ich jedes Mal alles anpassen muss, sondern die Frage ist, wie wollen wir damit umgehen? Und dann kann es passieren, dass eine bestimmte Stakeholder-Gruppe ein Feature total genial findet, was wir aber total runterpriorisieren. Und dann geht es nicht darum zu sagen, jetzt müssen wir es halt hochpriorisieren, sondern es geht eher darum, wie wollen wir damit umgehen? Müssen wir auf diese Gruppe nochmal zugehen? Müssten wir rechtzeitig mit denen kommunizieren, dass das Feature nicht kommen wird? Oder warum wir das depriorisieren oder nochmal nachhaken? Also es zeigt letztendlich an vielen Stellen Situationen auf, wo man auch dem Team die Möglichkeit gibt, wie wollen wir darauf reagieren? Und es kann auch sein, dass das Team sagt, nö, das nehmen wir einfach in Kauf und dann meckern die halt, aber ist uns egal. Ne? Also es kann auch sein, aber dann hat man es halt vorher mal besprochen und vorher mal gesehen.
Ich finde, im Grunde ist es jetzt kein Lösungstool, sondern eigentlich ist es eher ein Tool, was hilft, Probleme aufzuzeigen. Weil die Lösung, ob ich nachher sage, gut, dann priorisiere ich dieses Feature halt doch hoch. Ja, natürlich, ist eine mögliche Lösung, will ich gar nicht ausschließen, dass man das nicht nachher macht. Aber dann macht man das, weil man dieses Problem festgestellt hat. Und es gibt aber noch, wie du sagst, zig andere mögliche Lösungen, die auch sein könnten, genau. Wie... hey, ist in Ordnung, das ist uns kein wichtiger Stakeholder oder sonst irgendwas. Also genau. Vollkommen
valide. An der Stelle hat es halt nicht den Anspruch, sagen und erklären zu müssen. Also dieses Tool ist eher wie so eine Art, ich weiß nicht, also es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Coaching, ne? Aber es hat nicht den Anspruch, ich komme jetzt daher mit dem Tool und ich erkläre euch die Welt, sondern es gibt eigentlich die Möglichkeit, dass die Teams sich selbst ein reales Bild von dem schaffen, was an Herausforderungen vor ihnen liegt und sich dann gemeinsam überlegen können, wie könnte eine Lösung aussehen. Und dadurch, dass das ganze Material flexibel ist und all diese Wechselwirkungen da drin erhalten bleiben, kann man die Lösung auch direkt einbauen und sich angucken, was würde das denn bedeuten? Also als Beispiel diese Prioritäten, die in die Höhe wachsen, das passiert häufig so, dass einfach in der Realität gibt es einfach eine E-Mail von außen und dann heißt es, das hat jetzt aber höchste Priorität. Ja. Und das würde in dem Tool zum Beispiel insofern nicht funktionieren, als dass selbst wenn jetzt irgendjemand von ganz oben dazukommt und sagt, ja, aber dieser Teil soll jetzt besonders hoch priorisiert werden. Dadurch, dass das Material limitiert ist, ist die erste Frage, von wo sollen denn diese Höhenteile kommen? Was soll depriorisiert werden? Und das ist eine Frage, die ganz häufig selbst wenn sie gestellt wird, nicht beantwortet wird, weil am Ende ist ja alles wichtig. Ja, und dann hat man E-Mails mit 3 Ausrufezeichen, 4 Ausrufezeichen und alles ist immer noch wichtiger und noch dringender und irgendwann kommt man zu dem ursprünglichen Thema zurück und dann heißt es ja, warum ist denn das nicht erledigt? Das war doch mal ganz wichtig in unserer ursprünglichen Priorisierung. Ja, aber es gibt mittlerweile so viele andere Themen. Und das ist das Schöne, dass dieses Tool einfach an verschiedenen Stellen solche Tricks nicht zulässt. Also wenn man Dinge umpriorisiert, stellt es die Frage, okay, wenn es wirklich wichtiger ist, was fällt dann weg? Gegen was entscheiden wir uns? Und wenn wir uns für eine bestimmte Stakeholder-Perspektive entscheiden, können wir wirklich alles über Wasser halten oder nicht? Wie wollen wir dann auf Stress reagieren? Und. Und das ermöglicht eben, dass nicht nur das Entstehen des gemeinsamen Bildes möglichst realitätsnah ist und auch harte Diskussionen aushält, sondern auch mögliche Lösungen, die man sich erarbeitet, direkt einen ersten Stresstest unterzogen werden und man direkt so einen ersten Stresstest hat von, ja, ist das wirklich die einfache Lösung, die wir uns hier vorstellen oder an welcher Stelle müssten wir auch bereit sein, in den sauren Apfel zu beißen? Weil ich glaube, das ist die eigentliche Realität bei vielen Teams, dass es häufig so eine, naja, nicht Augenwischerei, aber dann erarbeitet man irgendwie 1.000 Maßnahmen, 50.000 Lösungen, alles super, aber keiner hat die Zeit dafür. Keiner kann das machen und am Ende entstehen nur Enttäuschungen oder im schlimmsten Falle noch Leute, die mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, warum habt ihr das nicht gemacht? Und ja, da würde ich gerne eine Alternative zu bieten.
Ja. Ich meine, ich denke jetzt nochmal an die klassischen Workshops, jetzt ohne die 3D-Methodik, ja, von den Flipcharts und Post-its und so weiter und so fort. Ich meine, beim Dot-Voting hier, Klebepunkte irgendwo draufpacken auf Post-its, was ist dir am wichtigsten oder sonst was, da haben wir auch schon ein ähnliches Instrument verwendet. Also jede Person hat maximal 3 Klebepunkte oder sonst was. Aber was ich halt da sozusagen noch nicht so physisch, haptisch greifbar habe, wie jetzt bei den 3D-Welten, zu sagen, ja, also wenn du damit nicht zufrieden bist, ist es ja in Ordnung. Du darfst ja einen deiner Klebepunkte irgendwo anders wieder abmachen und ihn wieder woanders quasi draufkleben. Aber irgendwie funktioniert es da noch nicht so gut wie sozusagen mit der Methodik. Kann ich von daher nur beschreiben oder unterschreiben, besser gesagt. Jetzt nochmal ganz kurz, wenn ich so auf die Uhr schaue, boah, wir sind schon 25 Minuten darüber am Erzählen. Ich wollte ja nochmal über meine Erfahrung der Anwendung sprechen, nicht weil ich sage, ich möchte unbedingt auch im Podcast selbst zu Wort kommen. Nein, das ist mir nochmal gar nicht so wichtig. Ich glaube eher, weil das dir und den Zuhörern auch nochmal irgendwie hilft und eine andere Sichtweise eben bringt. Also einerseits durfte ich das ja auf den Project Facilitation Days anwenden zum Thema, wie sieht ein Unternehmen oder wie sollten Unternehmen im Jahre 2030, war es, glaube ich, sozusagen aussehen, was müssten die haben an Produkten, an Eigenschaften, an Personen und so weiter und so fort. Und als das der Fall war, habe ich sofort gesagt, ich schnappe mir eines der Dinge und brauche das quasi bei uns im Unternehmen, um da mal die Sichtweise zu spielen, hier Strategie 2030, wie sieht quasi Bargeldstein als Unternehmen in dem Jahr aus. Und deshalb fand ich das auch so spannend, wie wir vorhin über Backlog und einzelne Detail-User-Stories gesprochen haben, weil ich sage, ich sehe jetzt schon auch, wie man es da anwenden kann, glaube aber trotzdem, das ist nur meine persönliche Meinung, dass der Mehrwert noch mehr in diesen strategischen, größeren Themen sozusagen ist, was da auch daran liegt, weil da meistens noch mehr Leute mitreden wollen, mitreden müssen, mitzureden haben, wie auch immer wir das jetzt so formulieren. Und ich glaube, je mehr unterschiedliche oder je mehr Leute ich habe, die unterschiedliche Bilder haben könnten oder wahrscheinlich auch haben, desto mehr bringt das Ganze halt sozusagen was. Und deshalb bin ich jetzt so momentan der Meinung, dass ich glaube, für den Product Owner jetzt aus der agilen Sichtweise ist wahrscheinlich so ein Tool fast noch mit am wichtigsten. Ein Scrum Master kann für Teambuilding und so weiter und so fort das, glaube ich, auch super verwenden. Aber ich glaube, der Product Owner mit, boah, ich habe noch die Stakeholder, oh, die QS will auch noch mitreden und Gott weiß wer was, ist, glaube ich, mit am hilfreichsten. Und der ist ja, und wenn ich jetzt diese gesamte Product Owner Sicht sehe, dann hat er von der Produktvision bis zu seinem Backlog, zu seinen User Stories sozusagen diese ganze Welt abzudecken. Und dann denke ich mir so, boah, eine Produktvision hier, Roman Pichlers Product Vision Board und Co., wo ich sage, das Ding sozusagen auf einer 3D-Welt abzubilden, das ist was, wo ich sage, ich glaube, da kann man einen super enormen Mehrwert für alle Product Owner und alle Leute sozusagen da draußen bringen. Und dann ist es halt noch mehr auf dieser strategischen Ebene als jetzt quasi auf einer operativen Ebene, wo ich jetzt über Backlog-Items spreche oder so.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich benutze das selbst, wenn ich in Workshops unterwegs bin, auch viel häufiger in solchen strategischen Themen. Ich kenne aber auch manche, die sagen, die nutzen das, um auch Veränderungen im Projekt kontinuierlich zu tracken. Also die Welt bleibt aufgebaut und dann trifft man sich zum Beispiel für Daily dran und jeder sagt, an welchem Thema arbeitet die Person gerade. Und auf die Art sieht jeder sofort, ach, guck mal, wir haben jetzt alle irgendwie nur Prio-Null-Themen die letzten 2 Wochen gemacht. Ist das wirklich so sinnvoll? Oder man hat jetzt so eine einheitliche Sprache, wenn man sagt, hey, letzte Sprintwoche, nur noch Themen Prio-3 und dann weiß jeder auch sofort, wer steht gerade wo. Und dann lässt sich dieses Bild für den nächsten Sprint wieder anpassen. Man kann die Prioritäten neu setzen. Man kann sich anschauen, welche Stakeholder wo sind. Also das dient einerseits dazu, diesen Ist-Stand des gemeinsamen Verständnisses gut zusammenzuführen. Aber es kann auch gut bei Veränderungsprozessen oder kontinuierlichen Prozessen dienen, um gar nicht die Welt jedes Mal neu zu bauen, sondern viel eher die Veränderungen in der Welt an den aktuellen Stand abzubilden. Damit es eben nicht so einmal im Workshop erstellt, dann in Stein gegossen, nie wieder angeguckt und dann irgendwann festgestellt, dass es nicht mehr passt, also weggeschmissen. Sondern man kann es auch kontinuierlich verändern und anpassen.
Ja, also das finde ich insofern jetzt gerade super spannend, weil wir haben ja vorhin über diese limitierenden Ressourcen sozusagen gesprochen. Und ich habe das schon mal bei einem Team eingeführt an einem physischen Kanban-Board, was sie an einem Whiteboard aufgebaut haben, wo ich gesagt habe, jede Person kriegt 3 Magnete, die dürfen sie individuell gestalten im Sinne von ein Bild von sich draufkleben oder irgendwas anderes quasi damit machen. Aber seid euch bewusst, ihr habt nur 3 Magnete. Also ihr könnt nur an 3 Aufgaben parallel arbeiten. Wenn ich jetzt mal an mein Daily Stand-Up denke, hier, woran arbeitest du? Ja, das nehme ich auch noch mit rein. Ja, hey, deine 3 Magnete kleben da schon. Also welchen Magnet nimmst du jetzt dafür weg oder wie machst du das? Geht ja quasi in eine ganz ähnliche Richtung. Und was mir jetzt quasi kommt, wenn man es schafft, sein Backlog in irgendeiner Form, ist halt die Frage, wie groß so ein Backlog nachher sein kann mit den ganzen Inhalten, auf so einer 3D-Welt darzustellen, ist es ja schon ganz spannend zu sagen, hier, jeder hat seine Anzahl an Spielfiguren, Klammer auf, bitte nicht zu viele, ja, es sollte nicht jeder 20 Spielfiguren haben, aber in jedem Sprint, in jedem Daily oder wie auch immer zu sagen, okay, wo sitzt du denn gerade? Woran arbeitest du? Also von daher finde ich auch diese Idee und dann sind wir wieder mehr im Bereich hier Scrum Master, Daily Business, in dem man sozusagen das halt nutzen kann, finde ich eine super charmante Variante, ja.
Und das ist so ein bisschen die Idee dabei, dass die Methode letztendlich für ganz viele verschiedene Ansätze funktioniert, weil diese Grundidee für ganz viele Perspektiven interessant ist. Wann immer Menschen zusammenkommen und gemeinsam an einem Werkstück arbeiten, ist es wichtig, dass wir wirklich nochmal gucken, verstehen wir das Gleiche darunter. Und deswegen, und das ist mir auch wichtig, kann man diese Methode auch ganz unterschiedlich anwenden. Und der eine wendet sie eher für so einen operativen Tracking-Prozess an, jemand anderes verwendet die im Einzelcoaching, andere machen damit Feedback-Gespräche oder Strategie-Workshops. Und ich glaube, das ist mir wichtig, dass es nicht so verstanden wird, als das ist das eine Tool und damit kann man XY machen, sondern es ermöglicht, dass man die Themen, die man sonst auch bearbeitet, einfach besser visualisiert und besser besprechbar macht dadurch. Und dadurch auf einmal auch Komplexitäten einfängt, die sonst halt auf 4, 5 verschiedenen Flipcharts aufgeteilt sind. Und das ist halt alles in einem Bild zusammengefasst.
Ja. Jetzt ist natürlich das passiert, was wir eh schon prognostiziert haben, zu sagen, die halbe Stunde reicht uns hinten und vorne nicht. wir wollen jetzt aber trotzdem keine 2 Stunden Podcast draus machen, weil wir könnten das, glaube ich, aber es würde wahrscheinlich irgendwann, würden alle draußen abschalten, weil irgendwann reicht es halt sozusagen doch. Vielleicht zu guter Letzt, als letzten Abschlusspunkt, wenn jetzt jemand dann draußen gesagt hat, boah, möchte ich haben, wie kriege ich das denn?
Also die 3D-Welten, man kann sich da informieren unter thinking-without-boxes.de. Das ist quasi meine Website, hinter der sich quasi meine Selbstständigkeit versteckt. Und die 3D-Welten gibt es nicht als einfach nur das Material, sondern es gibt da eine 2-tägige Ausbildung. Und die Idee dabei ist, dass es auch um dieses Tool drumherum eine Community gibt, auch auf LinkedIn, die auch darüber hinaus im Austausch bleibt, eben um genau solche Use Cases auszutauschen, zu gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Und das Ganze ist auch lizenziert und dann gibt es die Lizenz, dann gibt es das Material und die Ausbildung, alles zusammen. Und so kann ich sicherstellen, dass es eben auch eine einheitliche Qualität gibt, dass es nicht passiert, dass irgendwann Leute damit unterwegs sind, die das irgendwie überhören, sagen, irgendwo mal gesehen und ausprobieren, sondern dass man sich sicher sein kann, dass das Leute sind, die das auch gut verstehen und damit unterwegs sind, genau. Und es gibt dieses Jahr auch noch Termine, das können wir gerne mal gucken, aber ja, es gibt noch verschiedene Termine und biete jedes Mal immer wieder neue an, bin da auch deutschlandweit unterwegs, Österreich gibt es jetzt auch einige, die das da anbieten. Also.
Genau, und an der Stelle mache ich dann noch den letzten Marketingaufruf, wo ich sage, und ich würde gern unter Bargeldstein mit verschiedenen Leuten, die quasi bei uns aus dem Netzwerk sind, auch gerne quasi da mal eine Ausbildung im, ich nenne es jetzt mal südwestdeutschen Raum, ich formuliere es jetzt einfach mal ganz vage, machen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr habt da Interesse, meldet euch entweder bei Yannick direkt, der weiß auch, dass wir diesen Plan haben, oder bei mir und dann schauen wir mal, was wir da vielleicht auch noch auf die Beine gestellt bekommen. Und ja,
eine letzte Sache noch, weil das fällt mir gerade auf, weil ich es gerade auf dem Tisch sehe. Die Methode hat tatsächlich auch den Europäischen Trainingspreis in Gold bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen steht noch diese tolle goldene Steineule bei mir auf dem Tisch. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass es auch diese Auszeichnung bekommen hat.
Ja, ist, glaube ich, auch nochmal eine Wertschätzung, nicht nur von den Anwendern dieser Methode, sondern eben schon nochmal so eine gewisse Unabhängigkeit, die das auch nochmal beurteilt.
Ja.
Das ist doch ein super Schlusswort von dir. Erstmal vielen, vielen Dank, Jannik, dass du dir die halbe Stunde Zeit genommen hast, dass wir darüber noch so ein bisschen sprechen konnten, dass ich auch noch was Neues gelernt habe. Das ist ja für mich auch immer noch dann das Spannende. Und ja, ich gehe mal davon aus, es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten der 3D-Welt, dass ich sage, wir werden uns auch hier im Podcast nochmal sehen.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich war sehr, sehr gerne da. Vielen Dank, dass ich da sein konnte und ich komme gerne wieder.
Wunderbar. Dann vielen Dank an dich. Wir sehen uns und ja, macht's gut da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein Agil.